Wer hat hier das Sagen? Wer gibt hier den Ton an? Ich war mal Spediteur, bevor ich das Studium anfing. Und dann bin ich aus mit meinen Lieferscheinen durch so Firmen gegangen, wo ich das erste Mal war, und habe dann auch gefragt, wer hat denn hier das Sagen? Wo kriege ich die Unterschrift? Wo darf ich abladen? Oder wo wird mir abgeladen? Und mit diesen Worten wollen wir die Verantwortlichen herausfinden, die Prokura haben, die Unterschriften weitergeben können. Gewöhnlich meldet sich jemand oder andere weisen uns den Weg dorthin zu denen, die das Sagen haben. Wer hat hier in der Kreuzkirche das Sagen? Schade, dass die Zeit schon so weit fortgeschritten ist, sonst hätte ich gerne einen Stuhlkreis gemacht, wo ihr austauschen könnt über das Thema, wer hat hier das Sagen. Papa ist der Boss, aber Mama hat das Sagen. Adenauer hat auch so einen Spruch losgelassen. Meines Erachtens nach hat die Kirche weder Ja noch Nein zu sagen, sondern ausschließlich Amen. Schlitzohr aus dem Rheinland. Ist es der, wenn er da wäre, ordinierte Pastor oder Leiter der Diakone? Oder hat das Sagen der Diakonenkreis in dieser Gemeinde? Oder hat das Sagen die Gemeindeversammlung? Oder sind es die Satzungen oder Ordnungen der Gemeinde? Wer hat nun das Sagen in der Gemeinde Jesu? So einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Schon in der ersten Gemeinde hat dies Probleme gegeben über das, wer das Sagen hat in der Gemeinde. Und darum nehme ich eine Antwort aus dem Neuen Testament. Ich lese 1. Timotheus 4, 12 bis 16 nach Berger Nord. Keiner soll dich verachten, weil du noch so jung bist. Du kannst vielmehr für die Christen ein Vorbild werden, indem du überzeugend lehrst, glaubwürdig lebst, hingebend liebst, tapfer glaubst und Gott als deinen Herrn anerkennst. Bis ich komme, sei eifrig im Vorlesen, unbeirrbar im Mahnen und beharrlich im Lehren. Sei bestrebt, die besondere missionarische Gabe weiterzuentwickeln, die dir verliehen wurde, als damals in der Gemeinde eine Prophetie auf dich ausgelegt wurde und der Kreis der Ältesten dir die Hände auflegte. Dies alles beherzige gut. Bleibe bei der einen Sache, damit alle deinen Fortschritt wahrnehmen können. Gib auf dich Acht und bemühe dich um eine gute Darbietung der Lehre. Bleibe bei den Menschen, denn wenn du so handelst, wirst du nicht nur dich selbst retten, sondern auch die, die dir zuhören. Boah, ich finde diese Übersetzung treffend, besser als Luther Schlachter und was ich bisher kenne. Im Vers 11, also vor diesem Predigttext, hört Timotheus dem Apostel Paulus sagen, dies verkündige und lehre. Das, was wir als Predigttext jetzt gehört haben, da steht die Überschrift, dies verkündige und lehre. Warum? Irrlehrer, Verführer, ehrsüchtige Machtmenschen und Quertreiber versuchten, sich in der Gemeinde durchzusetzen. Einige Gemeindeglieder sind tief erschüttert darüber. Und darum wird jetzt in dieser Situation ein klares Wort notwendig. Merkt ihr schon, in den ersten Gemeinden gab es da Probleme an diesem Punkt. Nicht erst heute oder im Laufe der Kirchengeschichte. Schon die erste Gemeinde hatte damit zu kämpfen, musste sich auseinandersetzen. Und sie haben sich auseinandergesetzt mit den Problemen. Und Timotheus soll das jetzt ausrichten. Und das ist leichter gesagt als getan. Es gibt nämlich ein Hindernis. Timotheus ist noch grün hinter den Ohren. Das sagen wir so in Deutschland. Er ist noch grün hinter den Ohren. Was soll der denn da erzählen? Die Ordnung der jüdischen und christlichen Gemeinde schrieb nämlich vor, das Sagen haben einzig und allein die Alten. Presbyteroi. Und da sind nicht nur die Amtsträger damals gemeint, Wenn man die Briefe des Johannes einmal liest, dann sind das die Alten gemeint. Also, ja, wann ist man alt? In Israel galt man als Jüngling bis 40. Herrlich, ne? Die Alten, die Presbyteroi. Nachher ist das so ein Amtsverständnis geworden. Und diese Regel wird nun ins Wanken versetzt. Und das begann schon, diese Idee im Alten Testament. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zubereitet. Psalm 8, Vers 3. Da sprach ich, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Also schon im Alten Testament. Sage nicht, du bist zu jung. Und aus den Säuglingen und aus dem Mund der kleinen Kinder hat Gott sich ein Lob zubereitet. Timotheus soll lernen, ermahnen und ermutigen. Das ist so seine Aufgabe. Timotheus ist ja vom Apostel beauftragt, doch die Arbeit geschieht in eigener Verantwortung. Er hat wohl einen Brief oder zwei Briefe bekommen von Paulus, aber er ist auf sich selbst gestellt. Er kann jetzt nicht sein Handy nehmen und Paulus mal anrufen und fragen, hier, jetzt knarzt es dort und hier, wie soll ich mich jetzt verhalten? Nein, Timotheus wird von Paulus entlassen, in eigener Verantwortung die Probleme zu lösen, die da sind. Und damit ist jetzt hier für die Gemeinde die Schmerzgrenze in Sachen Autorität erreicht. Paulus ermutigt den Jüngling, das Sagen zu übernehmen. Er sagt hier, keiner soll dich verachten, weil du noch so jung bist. Keiner soll dich verachten, weil du noch so jung bist. Und diesen Brief gehört auch mit zu dem, was er vorlesen sollte in der Gemeinde. Das haben alle gehört. Das war nicht so stille Post nur für Timotheus allein, sondern das war ein Brief an die Gemeinde, in der er lebte, in der er wirkte. Keiner, nicht einer, soll dich verachten, weil du noch so jung bist. Und dennoch fühlt Timotheus sich nicht wohl in seiner Haut. In meiner ersten Gemeinde war ein, damals sagten wir noch junges Mädchen, heute heißt das ja alles Frau, egal wie alt die sind. Sie konnte es von Elternhaus immer nach der neuesten Mode gekleidet zu sein. Sonntags kam sie immer wieder mit einem neuen Kleid, ganz schick war das anzusehen, sehr modern in ihren Gedanken, in dem, was sie dachte. Und dann habe ich sie mal aufgefordert, Caroline, kannst du beim nächsten Abendmahlsgottesdienst etwas aus der Heiligen Schrift vorlesen? Wir haben ja sehr viel gelesen beim Abendmahl. Altes Testament und Neues Testament. Alles, was mit Abendmahl so zu tun hat. Und ich wollte nicht immer alleine dort vorne stehen und das lesen. Und er sagte, ja, mache ich. Toll. Da war mal ein junges Mädchen, die etwas lesen sollte aus der Heiligen Schrift. Dann kam der Sonntag und dann kommt sie zu mir und pass mal auf. Dann sagen sie, Bruder Albild, sagt sie. Bruder Albild. Ist das richtig, dass ich als Mädchen jetzt beim Abendmahl etwas aus der Bibel vorlese? Da wurde sie auf einmal von der Tradition gepackt. Dieses moderne Mädchen, die dann mit nicht hinterm Berg hielt, hatte auf einmal Schiss bekommen, weil sie die Geschichte der Gemeinde kennt und auch ihre Geschichte. Und das war jetzt neu. Dass eine junge Frau beim Abendmahlgottesdienst einen Text lesen sollte. Ich glaube, Jesaja 53 ist es gewesen. Ja, das war in den 80er Jahren. Jetzt können wir fragen, warum geht Paulus diesen Weg mit Timotheus? Will er die Alten, die Presbyter, vor den Kopf stoßen? Will er mit alten Ordnungen und Traditionen aufräumen? Will er alte Zöpfe abschneiden? Zunächst geht es hier um ein ganz grundsätzliches Prinzip. Das ist nicht nur biblisch, das ist auch in der Welt ein Prinzip, wonach sich viele Firmen und viele Menschen halten. Missachtung hemmt Wirksamkeit. Wenn wir die Verkehrsregeln nicht achten, ja, dann wird es nicht mit der Wirksamkeit vorwärts zu kommen. Wenn ich so Filme sehe aus Thailand und anderen asiatischen Staaten aus den Städten, dann wundere ich mich immer, wie die da hin und her kommen mit ihren Autos und mit ihren Töpflis dazwischen. Missachtung hemmt Wirksamkeit und Vertrauen und Anerkennung ermöglicht Wirkung. Und dieses Prinzip gilt auch in der Gemeinde. Nach diesem Prinzip wird in der Gemeinde gelebt, das Leben gestaltet, wird ein guter Rat, eine vernünftige Anordnung, ein gefasster Beschluss, eine hilfreiche Korrektur abgewiesen, bleiben Aktivitäten in der Gemeinde ohne Wirkung. Dann werden Worte gesprochen, die verpuffen. Die Gemeinde hört dann nur noch bla, 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 bla. Hat das Wirkung? Hat keine Wirkung. Wird ein guter Rat, eine Anordnung der Korrektur Vertrauen entgegengebracht, bleibt die Wirkung nicht aus. Das Sagen haben jene, die Vertrauen und Anerkennung haben in der Gemeinde. Der Apostel Paulus rät ihm, sei ein Vorbild. Und hier wird ein griechisches Wort gebraucht, das heißt Typos. Kennen wir ja auch so, nicht? Typ, ne? Das ist ein Typ. Typos hat die Bedeutung, dass da irgendetwas in weichen Metall reingemeißelt wird. Kann das auch heißen. Schlagen. Tut weh, nicht? Oder prägen. Das kann auch eine Regel bedeuten. Oder ein Muster. Oder wie hier richtig übersetzt, Vorbild. Vorbild. Die Münze hat das Vorbild des Kaisers. Und damit ist die Münze etwas Wertvolles. Wäre diese Prägung nicht da, das Vorbild des Kaisers, hätte dieses Stück Metall keinen Wert. Wäre es nur ein Stück Metall, das eingeschmolzen werden kann. Und für wen soll Timotheus ein Vorbild sein? Hört mal genau zu. Nicht für die Streithähne, nicht für die Quertreiber oder Durcheinanderbringer. Oder Paulus schreibt hier Fabelerzähler, Märchenerzähler, die gibt es ja auch in der Gemeinde, nicht? Nein, für die bist du kein Vorbild. Da ist jegliche Mühe vergeblich. Auch nicht für die geistlichen Überflieger. Heute Morgen, als ich die Predigt noch mal vorbereitete, weiterging, da hatte ich so ein, ach, ich hab's nicht da, hätte ich es gerne gezeigt. So diese geistlichen Überflieger, die schweben über den Köpfen der anderen, bis sie dann hinfallen. Auch nicht für die geistlichen Überflieger oder die Asketen. Vegan muss gegessen werden. Und wenn nicht, dann vergreifst du dich an der Schöpfung. Er soll ein Vorbild sein, den Glaubenden, nicht den Außenseitern, die so anders denken. Ich sag mal auf gut Deutsch, die Spinner. Junge Menschen können in der Gemeinde ein Vorbild sein. Das habe ich in der ersten Gemeinde erlebt. Ich will die Geschichte nicht lange erzählen. Wir kamen in eine ganz schwierige Situation hinein, also meine Frau und ich. Erst im Nachhinein haben wir so gemerkt, was da los war in der Gemeinde. Und dann hat sich das beruhigt. Und dann haben wir zueinander gefunden. Junge und Alte sollen den Herrn loben und preisen. Und dieses Zueinanderfinden von Jung und Alt, von diesen Generationen, hat dazu geführt, dass die Erkenntnis bei älteren Geschwistern erwachsen ist, unsere jungen Leute sind uns Vorbilder. Ist das nicht wunderbar? Unsere jungen Leute sind uns Vorbilder. Paulus macht deutlich, was eine Gemeinde gut ordnet. Nicht die Satzung, nicht die Gemeindeordnung, sondern Menschen, die dem Wort Gottes gehorchen und vom Heiligen Geist geleitet werden. Das sind die Menschen, die Vertrauen und Anerkennung haben in der Gemeinde. Von ihnen lernt die Gemeinde richtig gut. Sie ermutigen die Menschen zum vielschichtigen Handeln und bewahren andere. Hört mal zu. Und bewahren andere vor Sünde. Vorbilder. Nicht die Satzung, du darfst nicht. So bin ich aufgewachsen. Mein Onkel war Jugendleiter. Und als wir dann beide schon älter waren, er in Rente, dann haben wir uns mal zusammengesetzt. Dann haben wir gesprochen. Ich sage, Reinhard, kannst du dich noch erinnern, wie es in unserer, gewesen ist? Wir sind nur mit Verboten aufgewachsen in der Gemeinde. Nur mit Geboten. Man hat uns nicht gesagt, was wir dürfen. Ja, sagt er, du hast recht. Es ist leichter, Verbote auszusprechen, als das zu sagen, was man darf, was möglich ist. Und durch Vorbilder bewahren wir andere vor Sünde. Und wenn wir Vorbilder haben in der Gemeinde, dann richten sich Menschen danach aus, so möchte ich auch. An der Stelle des Gesetzes setzt Gott ein lebendiges Beispiel. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, Jesus Christus, ward Fleisch. Das Wort erschien in einem Menschen und wohnte bei uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, die so herrlich ist, wie denn des einzigen Sohnes von seinem Vater allem Ruhm allein erbt. Dieses Wort ist ganze Gottes Gnade und ganz Gottes Wesen. Das ist nach Berger Nord, der gleiche Vers. Das Wort ward Fleisch. Bisher hatten die Israeliten nur das Wort, das Gesetz. Und da hat Gott erkannt, das reicht nicht. Obwohl das Gesetz gut ist, das Jesus ja auch sagt, das Gesetz ist gut. Aber es musste Fleisch werden. Mit Jesu Nachfolgern führt er sein Werk weiter. Und jetzt verrate ich dir mal etwas. Du bist die Menschenfreundlichkeit Gottes auf zwei Beinen in dieser Welt. Du. Du bist die Menschenfreundlichkeit Gottes in dieser Welt. Woher sollen sie dann Gott sehen? Ich habe das auch mal gesagt, aber ich habe das dann schnell abgelegt. Sagen mir Menschen, wenn sie angesprochen wurden, ja, wo ist denn Jesus Christus? Oder wenn ein Problem da war, ja, du musst auf Jesus schauen. Habt ihr diesen Satz auch schon mal gehört? Habt ihr ihn auch schon mal gesagt? Wo sollen sie denn hinschauen? Als Johannes und Petrus zum Tempel gingen, zum Beten, war da ein Mann vor der Tür. Der hat seine Bettelschale ausgestreckt. Und was sagt Petrus und Johannes? Schau uns an. Boah. Schau uns an. Wagen wir das noch zu sagen? Wenn einer auf der Suche ist, Jesus zu sehen, schau uns an, schau mich an. Ein freundliches Gegenüber macht Mut. Bleibt es nur beim Worte machen, geschieht nichts. Geschieht nichts. Aus diesem Hintergrund deuten wir Aussagen der Bibel wie: Mein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu ich es bestimmt habe. Jesaja 55, Vers 11. Und in 2. Korinther 3, Vers 6 wird auch manchmal zerquetscht: Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Erst dann, wenn wir bereit sind, Vorbilder zu sein, in der Gesellschaft, in der Familie oder wo auch immer wir sind, bekommen diese Worte Wirkung. Erst dann. Paulus fordert nicht nur auf und sagt, nun mach mal hübsch. Er zeichnet den Rahmen, in dem er Vorbild sein soll. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Ja, da steht eigentlich Keuschheit. Ist ja auch so ein komisches Wort, ne? Reinheit ist ein bisschen abgeschwächt. Und die Mitte bildet die Liebe. Sie muss tief im Herzen des Menschen verankert sein. Wisst ihr den Unterschied zwischen Liebe und Sympathie? Liebe geht ins Herz, Sympathie ist oberflächlich. Und viele Ehen werden geschlossen, weil sie sich sympathisch finden. Und dann hört es nach 2 oder 3 Jahren auf, sich sympathisch zu finden. Da kommt nämlich was Unsympathisches hoch. Und das wird dann problematisch, nicht sympathisch sein. Nein, die Liebe muss tief im Herzen verankert sein. Aus ihr muss alles andere herauswachsen. Ohne Liebe wird das Wort, der Wandel, der Glaube und die Reinheit zu einer kalten Richtigkeit. Vorbild im Wort. Ich habe in der letzten Woche meiner stillen Zeit gelesen: Gib mir Einsicht entsprechend deinem Wort. Psalm 119, Vers 169. Gib mir Einsicht entsprechend deinem Wort. Die Gemeinde sieht am Beispiel des Timotheus, wie sie von Christus erzählen kann. Gib Acht auf dich und bemühe dich um eine gute Darbietung der Lehre. Das ist nicht schön ausgedrückt. Um eine gute Darbietung der Lehre. So soll er von Jesus Christus erzählen. Die Gemeinde muss wissen, wie sie andere Menschen zum Glauben einladen kann. Sie muss wissen, wie sie widersprechenden Menschen entgegentritt. Vorbild im Wandel ist nicht nur das vorbildliche Wort. Da ist nicht nur das vorbildliche Wort gefragt. Der Umgang mit Menschen hat ein Vorzeichen. Wie sagt es der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14? Die Liebe Christi dränget uns, so kennen wir es. Von Luther her und den anderen Übersetzungen. Und Berger schreibt hier, was mich treibt, ist die Liebe. Nicht Diesel oder E10 oder Super Plus oder was weiß ich. Die Liebe treibt uns. Das ist der Kraftstoff, der uns vorwärts bringt. Vorbild im Glauben. Es wird immer Situationen geben, in der die Frage auftaucht, wie soll ich mich jetzt verhalten? Kennt ihr das auch? Das war auch komisch. In meinem ersten Gemeindedienst hatten wir eine Situation. Wir lebten in der Stiftsanlage. 1700 Paar Zerquetschte wurde es gebaut. Es gab überhaupt gar keine Bebauungspläne, keine Grenzen und nichts. Nebenan war ein Bauernhof. Und unsere Kirche, unsere Kapelle, die Stiftskapelle, war genau auf der Grenze zum Bauern hin, nebenan. Unser Kassierer war gut befreundet mit den Jungen des Bauern. Die sind ja mittlerweile alt geworden. Der Bauernjunge hat geheiratet. Und wie das jetzt so ist, am alten Haus muss was gerichtet werden. Aber wir konnten nicht hin, weil die Frau es uns verwehrt hat, dort ein Gerüst aufzubauen. Da gab es Nachbarschaftsrecht. Dieses Gesetz war auf unserer Seite. Und dann haben wir eine Gebetsversammlung in dem Gebetsraum, der direkt an der Grenze zum Bauernhof war, eingesammelt und haben das der Gemeinde dargelegt. Wir wollen uns jetzt nicht auf das Nachbarschaftsrecht berufen, sondern der Herr soll es anders regeln. Und wir haben gebetet und haben gesagt, Herr, regle du unser Problem. In 4 Wochen war das Problem geregelt. Die Frau starb an Krebs. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ins Herz ging? Wie das ins Herz gegangen ist? Uns allen. Wir haben es der Frau nicht gewünscht. Die Gemeinde wird an Vorbildern sehen, wie sie dem Glauben gemäß denken und handeln sollen. Das ist unser Prinzip. Nicht auf das Recht achten oder pochen, sondern den Herrn wirken lassen. Vorbild in der Reinheit. Diese Geschichte kennen wir ja. Ein Nachfahre von dem Josef hat es ja ganz anders gemacht, ne? Nicht wie sein Vorfahr. In der Gemeinde Jesu kommt es zum vertrauten Begegnen der Geschlechter. Die Mitarbeiterteams sind meist gemischt. Ist dieses Miteinander möglich, ohne dass es das erotische Verlangen weckt? Ich könnte den ganzen Tag jetzt Geschichten und Beispiele erzählen. Das ist nicht erst eine Sache der Neuzeit. In den 50er Jahren meiner Heimatgemeinde ist das passiert, wo der Pastor mit einer anderen Frau angebändelt hat. In 50er Jahren. Und es gibt so viele Negativbeispiele an dieser Stelle, wo auch Geistliche involviert waren. Vorbild in der Reinheit. Vorbild in der Keuschheit. Wer hat das Sagen? Derjenige, dem Vertrauen entgegengebracht wird. Und wie bekommt er sie? Nicht durch Redekunst, sondern durch ein demütiges Vorbild. Timotheus ist nur für Glaubende ein Vorbild. Und in 2. Timotheus 2, Vers 2, das ist eigentlich ein Vers, der auswendig gelernt werden muss, ist das Leitbild der Bibelschule, wo ich Lehrer gewesen bin und auch der Ausbildungsstätte, wo ich selbst studiert habe. Was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das ist ein Lehrsatz. Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, also kein Geheimbund, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. 2 mal 2 mal 2. 2. Timotheus 2, Vers 2. Leicht zu merken. Die Streithähne, die geistlichen Überflieger, die Fabelerzähler und Asketen nehmen sein Vorbild nicht an. Kann Timotheus wirklich in der Autorität des Apostels handeln? Wird ihm hier nicht zu viel zugemutet? Übersteigt es nicht seine Kräfte? Tatsache ist eins. Ein Jünger kann nur mit verliehener Vollmacht handeln. Die hat er nicht aus sich selbst heraus, die Vollmacht. Zu Timotheus sagt Paulus, die Gnadengabe, die in dir ist, die dir verliehen wurde. Die dir verliehen wurde. Jesu Vollmacht befindet sich in ihm. Und er hat nur eine Aufgabe, Timotheus. Vernachlässige nicht die Gnadengabe. Pflege diese Gabe, die du hast, die in dir ist. Füttere sie. Sieh zu, dass sie gedeiht. Pflege diese Gnadengabe, die du hast. Geh damit nicht liederlich um. Vernachlässige nicht deine Gnadengabe. Bist du ein Kind Gottes? Dann freue dich, denn Jesus ist mit dir. Er ist es, der dich bewegt und im Glauben wachsen lässt. Diese Bücher habe ich mir damals gekauft von Major Thomas. Gründer der Fackelträger Bibelschulen in England, gibt's auch schon in Deutschland am Bodensee, in Friedrichshafen und wo. Christus in euch, die Dynamik des Lebens. Wir brauchen keine andere Power. Und ich bin froh und dankbar, dass es bei mir ältere Geschwister gab in der Gemeinde, die dann mal nachgefragt haben, du Rudolf, wie geht's den Herrn Christus in dir? Wie geht's den Herrn Christus in dir? Hä? Sagst du denn als 10-Jähriger, als 11-Jähriger? Haben wir heute noch solche Frager in der Gemeinde? Wie geht's den Christus in dir? Nicht, was macht dein Rheuma oder dein Rücken? Danach fragen wir doch. Oder dein Krebs? Wie geht's den Herrn Christus in dir? Wächst er in dir? Und darauf kommt es in unserem Leben als Christen an. Ist unser Leben nur gleichmäßig, wohltemperiert? Ach, wir hatten im GJW mal so ein Thema, wohltemperiert Christ sein. Ich musste dann an die Offenbarung denken, was mit Wohltemperierten geschieht. Sind wir angepasst? Sind wir wohltemperiert? Dann sind wir nicht mehr Salz und Licht in dieser Welt. Und das sollen wir ja sein. Eine halbherzige Hingabe hat Jesus für seine Folger nicht im Programm. Dies alles beherzige gut. Bleibe bei der einen Sache, damit alle dein Fortschritt wahrnehmen können. Vers 15. Dein Wachstum soll zu sehen sein. Was Timotheus zu tun hat, ist deutlich gesagt. Mit Nachdruck ermutigt Paulus seinen Schüler, dies jetzt auch zu tun. Und er schließt mit der Verheißung, wenn du so handelst, wirst du nicht nur dich selbst retten, sondern auch die, die dir zuhören. So kommt sein vorbildliches Leben für ihn selbst und für die anderen zum Ziel. Bist du durch den Geist Gottes eine neue Kreatur? Mein Lieblingsvers, 2. Korinther 15, Vers 17. Lebst du in ganzer Hingabe in der Nachfolge Jesu? Dann kannst du nicht dein eigenes Heil vom Heil derer trennen, die mit dir leben. Wer sehnt sich nach erfülltem Leben? Ich hoffe, die anderen auch. Und wie bekommst du es, wenn zwei Bestandteile in deinem Leben dich leiten? Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Das ist das Siegel unseres Gründers, der Baptistengemeinde, Johann Gerhard Onken. zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Und dies mögen wohl unsere Bürgermeisterkandidaten in Obernzell auch irgendwie gemerkt haben, wir müssen zum Wohl der Menschen etwas tun. Die SPD hat Schokolade, Nervennahrung verteilt und der CSU, der hat für den äußeren Mensch Heftpflasterchen verteilt. Ja, zum Wohl der Menschen, symbolisch ausgedrückt. Diese beiden Bestandteile bestimmen das Leben eines Christen. Er heilte Menschen, doch er heilte sie niemals zum Selbstzweck. Matthäus 15, 31, da staunten die Leute, als sie erlebten, wie Stumme zu reden begannen, Krüppel gesund wurden, Lahme gehen und Blinde sehen konnten. Sie lobten den Gott Israels. Das war die Folge, als sie wieder gesund wurden. Sie lobten den Gott Israels. Geheilte sendet Jesus in ihre Umgebung zurück. Zeige dich den Priestern, zeige dich der Familie. Er hat sie nicht in die Nachfolge gerufen. Der hätte viel mehr als 12 Jünger haben können. Er hat sie weggeschickt. Geht wieder in eure alte Umgebung. Zeigt, dass ihr neu geworden seid. Geheilte sendet Jesus in ihre alte Umgebung zurück. Warum? Zum Wohl, zum Heil des Volkes. Als Geheilte bist du gesandt in eine verwundete Gesellschaft. Und erst dann gewinnt dein Heil Erfüllung. Ja, liebe Zeit, magst du jetzt denken, ist denn das Heil nicht mehr allein an die Gnade des Retters gebunden? Das ist es. Da mache ich gar keine Abstriche. Und Paulus schon gar nicht. Doch das Heil ist erst dann wirksam, wenn es Fleisch geworden ist. Das Wort musste Fleisch werden. Und das Heil, das du empfangen hast, muss Fleisch werden, muss lebendig werden in dir. Das Wort vom Heil ist Jesus. Und er musste Fleisch werden, um heilswirksam zu sein. Und so ist es auch heute noch. Und darum heißt für die Nachfolger Jesu, gib auf dich Acht, bemühe dich auf eine gute Darlegung der Lehre. Bleibe bei den Menschen, denn wenn du so handelst, wirst du nicht nur dich selbst retten, sondern auch die, die dir zuhören. Und das sind die Menschen, die das Ja sagen haben in der Gemeinde.